kennt mich. Und dennoch will ich es nicht versäumen, mich nochmal ganz kurz und vor allen Dingen, weshalb ich auch eingeladen werde, hier vorzustellen. Mein Name ist Michael Gerd, verheiratet, 3 Kinder und sehr glücklich darüber, wie glaube ich die Eltern von euch beiden auch, dass die 3 Kinder in den letzten Jahren Glaubensschritte gegangen sind und sich haben taufen lassen. Und das ist so eine Taufe immer ein Fest. Zum einen für euch, aber auch für die Angehörigen, für die Familie, für die Gemeinde und nicht zuletzt auch die Engel im Himmel freuen sich, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekennt und diesen Glaubensschritt in der Taufe auch bezeugt. Wie gesagt, die meisten kennen mich und ich habe ursprünglich hier Kontakt zur Gemeinde aufgenommen, um den Dienst, den Gideon Missionsdienst, immer kurz vorzustellen. Die Gideons sind die, die in Hotels so eine Bibeln verteilen oder auch zuweilen vor der Schule oder in der Schule. Wenn da einer da steht und schenkt euch sowas, das sind wir. Wir heißt, wir sind ein berufsorientiertes Missionswerk, alles auf Spendenbasis. Unsere Mitgliedsbeiträge werden dafür genutzt, um die kleine Verwaltung zu bezahlen, aber der Rest geht nur in Bibeln. In den letzten 130, 40 Jahren mehr als 2 Milliarden Bibeln weltweit verteilt. Und aus diesem Gideon-Missionsbericht oder Dienst ist ein Predigtdienst geworden und ich freue mich immer, wenn Frank mich anspricht, kannst du noch mal einmal im Jahr vorbeikommen, so wie dieses Jahr geschehen. Und wir haben ganz früh im Jahr abgemacht, wir machen im November hier so einen Predigtdienst. Und wie das immer so ist, mache ich mir schon frühzeitig Gedanken, worüber könnte ich denn predigen. Vor allen Dingen so in der stillen Zeit, wenn man über einen Text kommt, vielleicht spricht der Heilige Geist da was an, vielleicht gibt es so ein Thema, was dann auffällt, aber es kam nichts. Und dann bekam ich noch eine Bitte vom Frank, könnten wir den Termin nicht 2 Wochen vorziehen, vom 23. auf den 9. Ja, kann man auch gerne machen, passt schon. Und habe wieder nachgedacht und da kam mir ein Gedanke, was könnte ich predigen? Und da hatte ich das schon quasi im Kopf, worüber ich denn heute predigen möchte. Und zwar, wenn ihr das vielleicht kennt, aus Josua 6. Kapitel, die Eroberung der Stadt Jericho nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Das war so ein Thema, was heute zu diesem Tag passt, zu diesem 9. November. Doch dann, kurz bevor es hier losgehen sollte für mich, kam der Michael Mück auf mich zu, berichtete, dass ihr euch taufen lassen wollt und ob ich denn nicht eine Predigt halten könnte über das Thema Taufe. Ja, und seinen bittenden Augen kann ich kaum widerstehen. Ja, und habe zugesagt und hatte ein neues Problem. Denn mein Text, den ich mir schon so vorformuliert hatte und gedacht hatte, der so schön zu diesem Tag passt, der wollte jetzt nicht mehr so richtig passen. Das war das eine Problem. Das zweite, und deshalb habe ich auch ein paar Worte über die Gideons verloren, uns ist eigentlich per Guideline oder Richtlinie im Deutschen untersagt, über 2 Themen zu sprechen. Das eine Thema ist das Abendmahl, das andere ist das Taufverständnis. Warum? In freien Gemeinden, evangelischer Kirche bis hin zu Brüdergemeinden, hat man zu diesen 2 Punkten leicht Unterschiede im Verständnis und man kann sich so leicht darüber verheddern und wir haben eigentlich die Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben, Leute zu ermutigen, zu lesen, sich zu bekehren und zu glauben. Aber selbst in Ostthüringen in der evangelischen Kirche groß geworden, später in eine freie Gemeinde in Köln gegangen, lange Jahre im Glaubensgrundkurs, Taufvorbereitungskurs tätig, weiß, wie bedeutend das Thema ist. Und deshalb habe ich gerne zugesagt und deshalb möchte ich die Befürchtung von dem einen oder anderen jetzt hier im Raum entgegenwirken und gerne eine Predigt zur Taufe halten. Ja, aber mein eigentliches Thema hat mich nicht so richtig losgelassen. Ja, ich wollte ja. Ja, jetzt kann ja der eine oder andere denken, der kommt immer wieder auf das zurück, was er eigentlich sagen will. Nein, ich möchte euch trotzdem mal kurz mit reinnehmen. Ja, diese Geschichte mit dem Volk Israel, die meisten kennen sie, 40 Jahre Wüstenwanderung, dann standen sie vor Jericho. Heute ist ja der 9. November und ich habe gesagt, ich bin in Ostthüringen aufgewachsen. Und als ich noch ein bisschen jünger war als ihr oder sogar ein bisschen älter, 1989, da ist ja sowas Entscheidendes passiert. Da ist die Mauer, die ihr euch gar nicht mehr vorstellen könnt, in Ostdeutschland gefallen. Und das Jahr 89 war für mich grandios. Pfingsten 89, ich als 15-Jähriger das erste Mal in Berlin, stand vor der Mauer und habe gedacht, da kommst du nie rüber. Und es ist heute eine Selbstverständlichkeit, 36 Jahre ist das schon her, dass es keine Mauer mehr gibt, aber für mich immer noch beeindruckend. Was war passiert? Oktober 89, 7. Oktober, die DDR feierte 40 Jahre. Ich war Schüler der Polytechnischen Oberschule, letzter Jahrgang, also ältester Schüler. Uns hat man aufgefordert, an einem Fackelumzug teilzunehmen und eine Fackel zu halten, zu Ehren dieser 40 Jahre DDR. Und da ich bereits einigermaßen kritisch dem Staat gegenüberstand, nicht zuletzt, weil ich christlichen Glaubens war, wollte ich ja zum einen nicht lügen und sagen, ich bin krank, ich gehe nicht hin, weil das macht man nicht als Christ. Und zum anderen wollte ich natürlich mich nicht solidarisch zeigen. Und so habe ich entschieden, für mich, ganz allein, ohne Eltern, vielleicht mit Gott, ich weiß es nicht, ich nehme die Fackel, mach sie aus und gehe still protestierend mit. Auf die Frage der Klassenlehrerin, was denn das soll, warum ich das hier so mache, sage ich, 40 Jahre sind genug. Keine Ahnung, was das für Konsequenzen hatte. Ja. Aber das war meine Überzeugung. Und was soll ich euch sagen? Es gab kein 41. Ein paar Wochen später ging die Mauer auf. Wirklich aus ostdeutscher Perspektive völlig überraschend. Und wir waren ein paar Tage vor diesem 41. Jahrestag wieder vereinigt. Was hat nun diese Geschichte mit dem Volk Israel zu tun? Jahre später, im Rahmen der Vorbereitung auf so einen Glaubensgrundkurs, so einen Taufkurs, als ich ein paar Themen rausgesucht habe, ein paar Textstellen, habe ich festgestellt, das Volk ist auch 40 Jahre durch die Wüste gegangen, exakt die gleiche Dauer. Die standen exakt vor einer unüberwindbaren Mauer, die mit Gottes Hilfe aufgegangen ist. Wie war es denn konkret? Die sind aufgefordert worden, an 7 Tagen um diese Mauer herumzugehen, ganz ruhig. Am 7. Tag 7-mal und am Ende sollten sie, man sieht es auf dem Bild, in die Posaunen blasen. Und dann fiel die Mauer ein. War es die Schallwelle? War es ihr kriegerisches Geschick? Nein, es war das Vertrauen auf Gottes Zusagen. Und Gott hat den Rest gemacht. Wenn wir heute diese Geschichten lesen, ich glaube, euch geht das auch so wie mir, dann liest man die und denkt sich, ja, schöne Geschichte, kann so gewesen sein. Aber wahrscheinlich hat der Autor so ein bisschen was hinzugepackt. Vielleicht hat er das illustriert, um das alles ein bisschen größer zu machen. Aber ich glaube, Gott handelt tatsächlich so. Für mich, die Mauer in Ostdeutschland völlig unerwartet aufgegangen ist, hat Gott so gehandelt. Und was können wir daraus mitnehmen? Wir können mitnehmen, es gibt trennende Mauern zwischen uns und Gott. Und das Vertrauen in die Zusagen Gottes, das hilft, diese Mauern zu überwinden. Jetzt hat man sich in der Christenheit theologisch lange mit Trennung durch Sünde, Gottes Rettungsplan, sein Leben lang beschäftigt. Theologen, Gläubige, Kirchen. Kirchen haben über Jahrhunderte darüber nachgedacht und sicherlich sich in Details verzettelt. Deshalb diese verschiedenen Abendmahl- und Glaubensverständnisse. Vielleicht auch das Ziel verloren. Und die Christenheit ist darüber nicht selten in Streit geraten. Aber was ich immer den Täuflingen sage, es kann nicht so kompliziert sein mit dem Glauben. Warum? Es ist immer noch ein gerechter Gott und der hat das Ziel, mit seinen Geschöpfen in Beziehung zu treten. Und so ein gerechter Gott weiß natürlich auch ganz genau, dass wir ganz unterschiedliches Vermögen und ganz unterschiedliche geistige Potenziale haben. Und wenn er jetzt in Abhängigkeit von irgendeiner Leistung uns die Möglichkeit zu ihm zu kommen ja, bewerten würde, abverlangen würde, dann kann es doch kein gerechter Gott mehr sein. Es muss eigentlich einen ganz einfachen Weg, der für viele kompliziert ist, geben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und wahrscheinlich auch deshalb hat Jesus den schon angezeigten Text in Matthäus 18, Vers 3 gesagt, den ich mir immer wieder auch selbst in Erinnerung rufe und euch auch zurufe, wo es heißt: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es ist jetzt offensichtlich, dass es zwei Aspekte gibt in dieser Aussage. Der erste erschließt sich sofort. Das heißt, die Aufforderung zur Umkehr vom eingeschlagenen Weg. Wir sprechen in den Freikirchen als notwendige Bedingung häufig davon Bekehrung. Das heißt, die Erkenntnis als erstes, dass man Sünder ist. Dies ist häufig ein schwieriger Prozess, weil wir fühlen uns ja alle irgendwo ein bisschen gut. Okay, und es gibt immer noch andere, mit denen man sich vergleicht, die weniger okay sind. Und dann gibt es noch zwei Aspekte. Der zweite Teil der Bekehrung ist nämlich das Bekenntnis. Wenn man erkennt, man ist Sünder, dass man es auch ausspricht. Dass man fehlerhaft ist, gegenüber Gott so nicht in Ordnung ist, also sich als Sünder bekennt. Und der dritte Teil ist der feste Wille, sich von der Sünde weg hin zu Gott zu orientieren. Das sind die Schritte der Bekehrung und der Umkehr. Jetzt hat Jesus, wie schon gesagt, eine zweite Voraussetzung genannt. Da heißt es: Und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das ist jetzt der etwas schwierigere Textteil. Wie sind denn Kinder? Die sind natürlich immer lieb, immer total süß, verhalten sich immer korrekt. Nein, manchmal, da können sie auch ganz schön anstrengend sein, weil nicht einsichtig, zuweilen auch nervend. War das gemeint? Um sich dem Ganzen etwas zu nähern, was Jesus vielleicht mit dieser Aussage wichtig ist, müssen wir mal vielleicht so eine ähnliche Textstelle in einem anderen Evangelium hinzuziehen. Eine Textstelle, die sich für mich, der wirklich nicht viele Bibelverse auswendig gelernt hat, weil man weiß ja, wo es steht in der Bibel, deshalb kennt man die nicht auswendig, aber eine Textstelle, die ich sogar mit, nicht nur inhaltlich, sondern auch wo sie steht, zitieren kann, und das ist im Markus 16, 16 sage ich immer, aber ich will es mal in Summe lesen, Markus 15 und 16. Hier vorne steht es angeschlagen, ich nehme mal die Bibel zur Hand. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Okay, jetzt bemühen wir uns alle in unserem Leben hier als Christen, die gute Botschaft irgendwie weiterzugeben. Im besten Fall durch ein persönliches Zeugnis, durch unseren Lebensstil. Manche auch, so wie ich, durch Bibelweitergabe vor Schulen. Für jeden Menschen ist es aber entscheidend, dass er glaubt und sich taufen lässt. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Was denn nun glauben? Ich kann doch heute an vieles glauben. Und viele Menschen tun das in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und einige sogar schon dem, was ChatGPT auf die Fragen des Lebens so am Computer ausspuckt. Es kann sich bei diesem, meines Erachtens, von Jesus eingeforderten Glauben aber nur um das kindliche Vertrauen in die Zusagen Gottes des Vaters handeln. Nämlich, dass jeder, der daran glaubt, dass Jesus Christus geboren von der Jungfrau Maria, Gottes Sohn, am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, der persönliche Erretter ist. So wie wir es gerade gesungen haben, total passend dieses Lied. Das heißt, jeder, der das, was er gesungen hat, in seinem Herzen für sich sagt, ja, das ist es, der glaubt genauso, wie Jesus das gesagt hat. Und derjenige oder diejenige, die haben diese Trennmauer, die wir so schön bildlich davon gesehen haben, überwunden. die haben Perspektive, jetzt und in Ewigkeit Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater zu haben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, denn über den Glauben an Jesu Tod und dessen Auferstehung. Nur so gelangt man zu der Gemeinschaft mit Gott über den Tod hinaus. Und diese Erkenntnis und den Glauben daran zum Ausdruck bringen, folgt man der Taufe. Reicht denn Glaube nicht? Einerseits doch. Ja. Wie hier der Ausspruch von Martin Luther, sola fide, Glaube allein, das ist die Basis für die Errettung. Martin Luther, Stichwort, vor 10 Tagen haben wir Reformationstag gefeiert, in einzelnen Bundesländern sogar noch Feiertag. Nicht Halloween, Reformationstag. Was stand da im Mittelpunkt der Reformation? Und ich habe es einfach mal aufgeschrieben. Sola Scriptura, allein durch die Schrift, Gottes Zusage steht in der Bibel. Sola Fide, allein durch den Glauben an Jesus Christus wird man errettet. Sola Gratia, allein durch Gnade, Gott schenkt die Wiedergeburt auf die Bekehrung hin. Solus Christus, allein Christus, Christus ist der Weg zu Gott, es gibt keinen anderen Mittler. Sola, soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und das aufnehmend, genau das hat Jesus getan. Jesus hat zur Ehre Gottes gelebt und gehandelt. Und diesem Handeln entsprechend hat er sich auch taufen lassen, obwohl sündlos. Hat er, bevor er seinen Dienst antrat, sich taufen lassen. Und Gott hat das explizit gut geheißen. Kann man im Matthäus-Evangelium nachlesen. Da Jesus das gemacht hat, ist es doch ein Glaubens- und Gehorsamsschritt eines jeden Gläubigen, sich auch taufen zu lassen. Und da auch die Jünger und die ersten Christen Taufe so verstanden haben, sich komplett untertauchen zu lassen, pflegt das die Gemeinde auch hier. Und auch das griechische Wort und die Bibel war zuerst, oder das Neue Testament war zuerst im Griechischen verfasst, das griechische Wort für Taufe, Baptizo, bedeutet so viel wie ein- oder untertauchen. Was machen wir da? Was symbolisiert die Taufe? Die Taufe, sprich das Taufwasser, symbolisiert das Grab. Wie auch in Römer 6 beschrieben, indem jeder Täufling sich untertauchen lässt, bringt er zum Ausdruck, dass sein alter Mensch gestorben ist und begraben werden soll. Indem der Täufling aus dem Wasser herauskommt, herausgezogen wird, bringt er zum Ausdruck, dass er mit Christus auferstanden ist und ein neues Leben mit ihm führen möchte. Deshalb, liebe Julina, lieber Konstantin, kann ich nur gratulieren, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt, dass ihr den Mut habt, dies heute vor dieser Gemeinde der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Denn Zeugnis geben, und ich habe mal schon mit einem Auge ein bisschen gespinkst oder wie sagt man da heutzutage, geblinzelt, du willst dann gleich was erzählen. Zeugnis geben ist das ganz Wichtige im Leben von uns allen, auch die wir schon länger im Glauben stehen. Und ich kann euch sagen, die Zeugnisabende, die ich schon erlebt habe, das sind immer was ganz Besonderes, weil man da feststellt, dass jeder, der hier zur Gemeinschaft hinzugezählt wird, einen ganz individuellen Weg hat mit Gott. Einen ganz individuellen Weg hatte, um zu dieser Erkenntnis, Bekenntnis und zu diesem Glauben zu kommen. Ich zum Beispiel habe einige Zeit gebraucht, um mich als Erwachsener am 10.02.2002 nochmals taufen zu lassen. Warum nochmals? Wie schon erwähnt, als Kind in der evangelischen Familie geboren, als Säugling getauft, habe ich mir lang die Frage gestellt, kann, sollte, darf ich mich nochmals taufen lassen? Und diese Frage ist wirklich nicht einfach. Und jeder kann sie nur für sich selbst beantworten und entscheiden. Ich bin aber zur Erkenntnis gekommen, wenn Jesus, Gottes Sohn, sündlos am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt, dann ist es wohl das Mindeste, dass ich mich als Erwachsener auch nochmal von der Gemeinde, vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt zu ihm in den Tod taufen und wieder herausziehen lassen kann, um damit ein klares Bekenntnis meines Glaubens zu geben. Deshalb heißt es in Markus 16,16, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich glaube, jetzt ist keiner hier, ich zumindest nicht, so vermessen zu behaupten, dass kein als Kind getaufter Katholik oder Protestant mit uns in der Ewigkeit Gott loben und preisen wird. Da wird es auch Katholiken und Protestanten geben, die als Kind getauft sind. Aber wenn man Mitglied einer Großkirche ist, egal ob katholisch oder evangelisch, nur deshalb, weil man als Kind getauft wurde, und jetzt gar nicht glaubt, das heißt dieses mitgesungene Glaubensbekenntnis, was es als apostolisches Glaubensbekenntnis in den Kirchen auch so ähnlich gibt, wenn man das nicht glaubt, dann kann man sich in falscher Sicherheit wiegen. Denn wie heißt es, wer glaubt und getauft ist, wird errettet werden, wer aber nicht glaubt. Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Problem haben wir hier in den Freikirchen natürlich nicht. Denn unser Taufverständnis ist, dass man auf einer persönlichen Entscheidung hin sich taufen lässt. Andererseits herrscht in manchen Freikirchen manchmal die falsche und ebenfalls gefährliche Meinung, vermittelt nicht selten durch ältere Christen, dass ich mich als Mensch mit meinen Bemühungen erstmal bessern muss. Das heißt, möglichst sündfrei leben muss, zumindest im Sinne der Mitchristen, bevor ich mich taufen lassen kann. Und das gelingt natürlich nicht. Das macht sehr große Schwierigkeiten dem einen oder anderen. Und deshalb, alle diejenigen, die vorhin das Lied aus vollem Herzen mitgesungen haben und bereits eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, sei es im Gebet, in der Stille, sei es vor anderem, die möchte ich hier ermutigen. Wartet nicht mehr. Meldet euch zur nächsten Taufe an. Seid so mutig, wie Julina und Konstantin, euch zum Glauben mittels der Taufe zum Reich Gottes hinzuzählen zu lassen. Und deshalb lesen wir, ihr seht den Vers schon zum Schluss, aus Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Folgt diesen aufmunternden Worten von Jesus und ich möchte hierfür zum Schluss noch beten. Herr, ich bin so dankbar, dass ich heute diesen Dienst tun durfte, dass Julina und Konstantin sich taufen lassen, dass wir diese Gemeinschaft haben, dass wir überhaupt Gemeinschaft weltweit haben als Christen. Dass es nicht nur hier heute eine Taufe gibt, sondern auch in Siegburg, wo meine Familie heute teilnimmt und sich daran freut, dass Freunde sich taufen lassen. Danke, dass wir als Christen verbunden sind, dass wir dich als Herrn und Gott haben, dass wir behütet und bewahrt sind, Zeit unseres Lebens durch all die verschiedenen Schritte, die wir gegangen sind, und dass du diese Gemeinschaft segnest. Amen.